Hallo.
Für guten Morgen ist es nicht zu spät. Moin kann man den ganzen Tag sagen.
Erinnern wir uns kurz, wo wir gestern aufgehört haben.
Das war Hilfsatz 1.19. Vorher haben wir das Thema Gleichmächtigkeit eingeführt. Zwei Mengen sind gleichmächtig genau dann, wenn es eine bijektive Abbildung gibt von der einen Menge in die andere. Und dann haben wir folgenden Hilfsatz bewiesen. Wenn y eine Menge ist und x eine Teilmenge von y, derart, dass es eine injektive Abbildung gibt, von y nach x hinein, die Abbildung haben wir Alpha genannt, dann sind x und y in Wirklichkeit schon gleichmächtig. Oder anders gesagt, wenn es eine injektive Abbildung gibt von einer Menge in eine Teilmenge hinein, dann sind die ganze Menge und diese Teilmenge schon gleichmächtig. Heißt überhaupt nicht, dass sie gleich sein müssen, aber sie sind dann gleichmächtig. Und wie wir gleich sehen werden, ist das der entscheidende Schritt im Beweis des Satzes von Schröder-Bernstein.
Wir haben jetzt zwei Mengen A und B. Bitte mit mir schimpfen, wenn ich hier zu weit links anfalle. Ich habe den Eindruck, dass dieser Absatz nicht so stark ist wie im anderen Hörsaal.
Kann das sein? Eigentlich sind die ziemlich gleich.
Egal, meckern Sie einfach. Seit A und B Mengen. Und jetzt ist die Situation so, dass wir injektive Abbildungen haben. Einmal von A nach B und einmal von B nach A.
Sagt uns der Satz, dann sind A und B gleichmächtig. Heißt also, wann immer Sie zwei Mengen sehen, von denen Sie wissen, dass es injektive Abbildungen gibt in beiden Richtungen, dann gibt es auch eine Bijektion von der einen in die andere Menge. Das heißt, dann sind die gleich. Was zu tun ist, ist jetzt auch klar.
Denn wir kennen die Definition von Gleichmächtigkeit. Wir müssen jetzt einfach eine bijektive Abbildung finden. Und das kriegen wir ziemlich leicht hin aufgrund des Hilfsatzes von vorher. Wir müssen uns einfach in eine Situation versetzen, in der wir den Hilfsatz anwenden können. Dazu beginnen wir mit der Abbildung. Na? Die geht von B nach A. Das heißt, was wissen wir jetzt alles? Wir wissen, B ist der Startbereich, A ist der Zielbereich, die Abbildung ist injektiv. Über Subjektivität ist nichts ausgesagt, haben wir keine Ahnung. Aber wir wissen, dass das Bild von B unter Sigma eine Teilmenge von A ist, denn A ist ja der Zielbereich. Geben wir also dieser Teilmenge ein A. Seit C das Bild von B unter Sigma. Nochmal kurz zur Erinnerung, was ist das? Wofür ist das eine Abkürzung? Das hier ist die Menge aller Bilder. Es ist die Menge aller Elemente B hoch Sigma, wobei B aus der Menge B kommt. Okay? Wer will, dass ich das nochmal dazu schreibe? Ja, alles klar. So. Das ist eine Teilmenge von A. Und dann Sigma anwenden. Was erwarten wir, was passiert? Na, Phi beginnt in A. Wenn wir Phi anwenden, dann landen wir irgendwo in B. Und dann können wir auch das, was wir da sehen, noch Sigma loslassen. Sigma, das heißt in die Menge C.
Voraussetzung injektiv. Und wir hatten dieses herrliche Lemma 1,16 mit mehreren Teilen. In diesem Lemma steht, dass die Hintereinanderausführung von injektiven Abbildungen wieder injektiv ist. Ich habe vergessen, ob Teil 2 oder Teil 3 war, aber das können wir gleich rausfinden. Das war dein Video.
Kleiner Kunstgriff,
objektiven Abbildung eine bijektive Abbildung macht. Was können wir jetzt tun? Wir haben jetzt eine bijektive Abbildung von A nach C. Wir haben jetzt hier noch eine bijektive Abbildung gefunden von B nach C. Da gibt es eine Umkehrabbildung. Alle bijektiven Abbildungen haben eine Umkehrabbildung. Das haben wir uns in Satz 1 überlegt. Das heißt, für dieses Gamma haben wir jetzt eine inverse Abbildung Gamma hoch minus 1, die auch bijektiv ist und die von C nach B abbildet.
Sozusagen Mengen zu vergleichen. Diese Idee kann man benutzen und kann den Begriff der Mächtigkeit noch stärker formalisieren, als wir das bisher getan haben. Bisher haben wir nur von Gleichmächtigkeit gesprochen und da kann man eine Notation einführen, die vereinfachend ist. Genauso kann man die Mächtigkeit von Mengen vergleichen mit Hilfe von injektiven Abbildungen. Ich habe überlegt, dazu jetzt noch mehr zu sagen, hatte aber dann die Idee, eine Übungsaufgabe dazu zu stellen. Deswegen kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema, sofort nach Ihrer Frage. Der technische Hilfssatz von gestern.
Nee, ich weiß, aber technische nervige Zeug, was sollen wir? Das sollen wir so lange lesen, bis wir das verstehen nur oder noch auswendig lernen? Oder?
Auswendig lernen auf keinen Fall. Das ist eine tolle Frage. Ich sage da jetzt mal was Generelles zu. Manchmal kommen Argumente, bei denen ich sowas sage wie, ja, das ist jetzt so ein bisschen technisch und nervig. Erstens ist das Geschmackssache. Manche Leute finden technische Sachen nämlich super. Ich übrigens oft auch. Aber in der Vorlesung, wenn man alles so hinschreiben und erklären muss, ist es manchmal ein bisschen nervig und es kostet viel Zeit. Und manchmal lasse ich mich dann hinreißen und sage, ah, es ist gerade so ein bisschen nervig. Vielleicht finden Sie das ja auch. Diese technischen Dinge, die sehr aufwendig sind und sehr lange dauern, die muss man nie auswendig lernen. Die werde ich auch nie in einer Prüfung fragen. Warum? Das Leben ist zu kurz. Aber häufig stecken in diesen technischen Argumenten irgendwelche Tricks und diese Tricks sollte man sich merken. Zum Beispiel war da gestern diese Idee, dass man eine Abbildung abschnittsweise definiert, irgendwie clever. Sowas sollte man sich merken. Weil man es vielleicht mal in einer Übungsaufgabe braucht. Und dann den großen Satz, den man mit diesen Ideen beweist, den sollte man sich auch merken. Und dann sollte man wissen, also wirklich, ich tue jetzt so, als wäre es in der Prüfung, dann sollte man wissen, ja, im Beweis braucht man so einen technischen Hilfssatz und dieser technische Hilfssatz ging so und dann würde ich nicht nach dem Beweis fragen, sondern mir reicht, dass Sie sich gemerkt haben, dass es da diesen technischen Hilfssatz gab und wie er hier eingepasst ist. Und diese Grundregel gilt für diese ganze Vorlesung. Es wird immer mal wieder diese technischen Resultate geben, bei denen ich sage, bleiben Sie dran, halten Sie durch, denken Sie mit, ich werde Sie das nie in einer Prüfung fragen. Das heißt, es liegt bei Ihnen, wie tief Sie das dann verstehen wollen, es liegt bei Ihnen, ob Sie gerne in der Lage wären, den Beweis auch selber nochmal zu erklären. Das ist dann Ihre Baustelle und Sie können nur lernen, wenn Sie das tun. Merken Sie sich auf jeden Fall die Tricks, die Sie da lernen. Aber keine Angst, ich werde Sie sowas nicht in der Prüfung fragen. Mit sehr großer Leichtigkeit. Es ist in Ordnung, mich bei einzelnen Resultaten sowas zu fragen. Sie dürfen das, klar. Sie haben alle irgendwann Prüfungen. Natürlich wollen Sie wissen, worauf Sie sich einstellen müssen. So, sind wir bereit für ein neues Thema? Vollständige Induktion. Hey, noch eine Frage. Vollständige Induktion schon mal behandelt, in der Schule oder in einer anderen Vorlesung? Ah, okay, dann haben wir jetzt ja Spaß, ne? Das ist jetzt alles. Durch Nachfolgen kommen könnte. Das ist anders, wenn man bei den natürlichen Zahlen die 0 mit dazu nimmt. Dann ist die 0 die kleinste. Aktion 3. Eins ist keine Nachfolgerin, aber die anderen natürlichen Zahlen schon. Das heißt, wenn man diese Nachfolgeabbildung hinschreibt, jede natürliche Zahl wird abgebildet auf die nächste, dann ist die nicht sojektiv. Sie ist sojektiv auf die Menge der natürlichen Zahlen ab 2. Die Nachfolgeabbildung ist injektiv. Oder anders ausgedrückt, verschiedene natürliche Zahlen haben auch immer verschiedene Nachfolger. Und das letzte Axiom ist besonders wichtig. Das ist nämlich das, was die Grundlage ist für das Rudolfungsprinzip und für das Beweisprinzip vervollständiger Induktion. Das letzte Axiom sagt, dass wenn man eine Teilmenge hat, der natürlichen Zahlen, wo die 1 drin liegt und wo mit jeder Zahl auch die Nachfolgerin drin liegt, dann muss diese Teilmenge schon alles sein. Die komplette Menge der natürlichen Zahlen. Und mit der arbeiten. Da haben wir genau das, was wir von den natürlichen Zahlen kennen. Wenn ich jetzt mit N0 arbeiten möchte, dann dehne ich all das, was da steht, auf. Jetzt muss ich nur einmal kurz überlegen, wie muss ich die Axiome anpassen. Na, dann muss ich halt sagen, 0 ist in N0. Jede Zahl besitzt eine Nachfolgerin, bleibt. Eindeutig bestimmt bleibt. 1 ist dann auf einmal eine Nachfolgerin, nämlich von 0. Aber 0 ist keine Nachfolgerin. Die Nachfolgeabbildung ist immer noch injektiv und unten muss ich halt anpassen und muss sagen, in dem Moment, wo 0 drin liegt und für jede Zahl die Nachfolgerin, dann ist es die komplette Menge N0. Kann ich alles genauso aussehen, das ist auch der Grund, warum es egal ist, dass manche Leute bei N die 0 dabei haben und andere nicht. An diesen grundsätzlichen Eigenschaften ändert sich dadurch nichts, es ändert sich quasi nur die Startzahl. Ich könnte jetzt auch sagen, aus irgendeinem Grund, bei mir sollen die natürlichen Zahlen erst bei 73 anfangen, dann könnte ich genau das alles anpassen mit Startzahl 73 und dann gut, habe ich halt Schwierigkeiten, wenn ich kleine Dinge betrachten möchte, aber könnte man machen. Das mache ich jetzt nur als Bemerkung. Anpassung für N0 ist kein Problem. Das letzte Axiom, Nummer 5, das wird häufig Induktionsaxiom genannt und den Grund dafür werden wir gleich sehen. Erstmal möchte ich eine andere Konsequenz anschreiben, nämlich das Wohlordnungsprinzip. Wer kennt das Wohlordnungsprinzip und kann mir das erklären? Ah, mehrere Leute. Wer erklärt es mir? Was ist das Wohlordnungsprinzip? Einfach nur einmal sagen, bevor ich dann gleich komme und was anschreibe. Ja?
Aber jede nicht-lineare Menge besitzt ein kleinstes Element.
Jede Menge auf dem Planeten oder hat das was mit den natürlichen Zahlen zu tun?
Ja, bestimmt, weil wir die Lineare-Summe betrachten vielleicht.
Jede nicht leere Teilmenge von N.
Ja, genau,
aber ansonsten völlig richtig. Und danke, dass Sie nicht leer gesagt haben. Das ist nämlich der Fehler, der ganz oft passiert. Jede nicht leere Teilmenge von N besitzt ein kleines Element. Großes Problem, wenn ich das nicht leer weglasse, na dann ist die leere Menge mit dabei und die hat kein kleines Element, denn sie hat ja Wahrheit. Hier kommt das Wohlordnungsprinzip. Und das formuliere ich jetzt für N0. Einfach damit Sie später nicht nachdenken müssen. wenn wir jetzt alles für N0 machen, dann haben Sie es später leichter. Es ist dann egal, ob Sie Sachen ab 0 beweisen sollen oder ab 1 oder ab 27. Mir ist jetzt gerade nicht klar, worauf sich dieses Kleinen bezieht. Ja?
Naja, das heißt, dieses kleinste Element hat in der Menge kein, also ist in der Menge kein Nachfolger.
Danke. Ich hätte es nicht schöner erklären können. Vielen Dank. Dieses kleinste Element ist dadurch ausgezeichnet, dass es in der Menge, von der wir da reden, in dieser nicht-leeren Menge, nichts gibt, wovon das der Nachfolger oder die Nachfolgerin ist. Oder man könnte sagen, es gibt da keine Vorgängerin. So, genau, vielen Dank, das ist super. Beweismethoden, die sind eng verwandt. Die Art, wie man argumentiert, ist auch häufig gleich, aber die formalisierte Verkleidung sieht unterschiedlich aus. Das eine ist das Beweisprinzip mithilfe eines minimalen Gegenbeispiels oder auch kleinster Verbrecher. Das andere Beweisprinzip ist das der vollständigen Induktion. Wir fangen mal mit den minimalen Gegenbeispielen an. Was ist die Philosophie? Bevor ich das anschreibe, erkläre ich kurz, was die Philosophie ist. Gegeben ist irgendeine Aussage, die wir beweisen wollen. Wir beweisen diese Aussage, indem wir annehmen, dass sie falsch sei. Und dann versuchen wir auf dieser Annahme, irgendeinen Quatsch zu produzieren, der zu einem Widerspruch führt und uns sagt, die Annahme, mit der wir begonnen haben, war in Wirklichkeit falsch. Das heißt, die Aussage ist doch richtig. Das ist erstmal das Beweisprinzip per Widerspruch. Okay. Und das Beweisprinzip mithilfe eines minimalen Gegenbeispiels ist eine Spezialisierung von der Beweismethode per Widerspruch. Was man dafür braucht, ist eine Aussage, bei der die Objekte, die man betrachtet, in irgendeiner Art und Weise angeordnet werden können, sodass man sagen kann, wenn die Aussage, die ich zeigen will, falsch wäre, dann müsste es ein kleineres Objekt geben, für das die Aussage falsch ist. Und dann kann man das hernehmen und kann mit dem arbeiten und dann kommt irgendein Quatsch raus. Wir werden das gleich an einem Beispiel sehen. Das ist die Idee, deswegen minimal. Dieses Minimal bezieht sich darauf, so wie hier, dass man in irgendeiner Weise Dinge anordnet und dann ein möglichst kleines Gegenbeispiel hernimmt, mit dem man arbeitet. Das ist irgendwie
gut lesen können wegen dieses weißen Staubs, dann sagen Sie mir Bescheid, dann schreibe ich nicht so weit an meinen. Gut, Satz 1, 21 sieht harmlos aus. Der ist aber ernst gemeint. Banal an, sollten wir aber mal kurz begründen. Wenn eine Aussage nicht für alle natürlichen Zahlen zutrifft, dann gibt es eine kleinste natürliche Zahl, für die die Aussage falsch ist. Heißt also, dass wenn wir eine Aussage über natürliche Zahlen beweisen wollen, mit der Beweismethode Widerspruchsbeweis, dann können wir loslegen mit, angenommen die Aussage sei falsch, dann stimmt die also nicht für alle natürlichen Zahlen. Das heißt, mit dem Satz DART, man findet eine kleinste, für die die Aussage nicht zutrifft, und dann kann man irgendwie loslegen. Wir begründen nochmal kurz, warum das stimmt. Naja, nehmen Sie die Menge aller natürlichen Zahlen her, für die die Aussage nicht zutrifft. Nach Voraussetzung, da steht ja wenn, ist diese Menge nicht leer. Es gibt irgendeine natürliche Zahl, für die die Aussage nicht zutrifft. Das heißt, die Menge dieser Zahlen ist nicht leer. So kriegen wir eine nicht leere Teilmenge der natürlichen Zahlen. Das Wohlordnungsprinzip sagt, da drin gibt es jetzt ein kleines Element, gewonnen. Das ist es schon. Aber wir sehen schon, wir brauchen da etwas von der Struktur der natürlichen Zahlen, um das zu begründen. Wir nennen die Aussage mal A. Das soll jetzt eine Aussage sein, die nicht für alle natürlichen Zahlen zutrifft. Dann nehmen wir als M die Menge aller natürlichen Zahlen N, für die die Aussage falsch ist. Die ist dann nicht leer von Voraussetzungen. Und das Wohlordnungsprinzip sagt, dass diese Menge ein kleinstes Element hat. Und dieses kleinste Element können wir hernehmen, das ist dann die kleinste natürliche Zahl, für die die Aussage falsch ist. Schauen wir doch mal, wie das praktisch aussieht, wenn man damit arbeitet. Wir nehmen mal eine Eigenschaft her, für natürliche Zahlen und beweisen die per Widerspruch und wir benutzen dabei genau diese Methode, die Methode des minimalen Gegenbeispiels.
Ja.
Wie deine Nachfolge, dass Nachfolge ist nur die Zahl plus 1 oder allgemein, indem ich beliebig oft plus 1 addiere?
Nee, nur einmal plus 1.
Aber wenn ich jetzt die Teilnehmer, zum Beispiel nur mit den Elementen 30 und 55 nehmen würde, dann hätten beide Elemente
da drin. Da liegt 1 nicht drin?
Ja, ich meine, jetzt Teilnehmer von der Zwischenzahl geht mit der Definition von 30 das Element.
Ah, ja, okay.
Wenn ich jetzt die Teilnehmer mit den Zahlen 33 und 50 nehme, dann hätten jetzt beide da drin keinen Vorgänger. Also wären beide kein Nachfolger einer anderen Zahl in dieser Menge.
Ah, ja, das stimmt.
Dann wären jetzt beide das kleinste Element.
Danke, das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, okay, vielen Dank. Das muss ich kurz überlegen. Wir müssen dann ja dieses. Was machen wir? Wir nehmen diese Nachfolgefunktion, um eine Ordnung auf die natürlichen Zahlen zu definieren. Das ist ja das, was man dann sowieso macht. Und dann bezüglich dieser Anordnung nimmt man dann die kleinen Zahlen. Danke. Das heißt, stimmt trotzdem, aber ich kann das nicht als Definition für Kleinstes nehmen. Ich schreibe mal, vielen Dank, das ist eine sehr gute Anmerkung. Kleinstes Element der Menge bezüglich der Anordnung. Diese Anordnung kommt natürlich von der Nachfolgefunktion her, aber trotzdem ist Ihr Beispiel ein Gegenbeispiel. Danke. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu dem Lemma, denn ich habe jetzt dazu keine Fragen gesehen. Okay. Üben wir mal, wie dieses Beweisprinzip funktioniert. Hier ist die Aussage. Wir nehmen eine natürliche Zahl her und wir behaupten jetzt, es existiert keine natürliche Zahl A, so dass 2 mal A Quadrat Wurzel 2 ist irrational und so.
Schön.
Das ist genau die Idee. Das ist jetzt eine Aussage über natürliche Zahlen. Es ist irgendwas vorgegeben und die Aussage ist, es gibt keine natürliche Zahl mit dieser Eigenschaft. Oder anders gesagt, alle natürlichen Zahlen haben hier Ungleichheitszahlen. So könnte man das auch ausdrücken. Jetzt wollen wir das beweisen, und zwar mit einem Widerspruchsbeweis und mit der Methode des minimalen Gegenbeispiels. Unsere Aussage ist, ich formuliere die Aussage nochmal so um, dass ja dieses Kein verschwunden ist, weil es dann, glaube ich, einfacher ist zu verstehen, wenn wir das Widerspruch formulieren. Unsere Aussage ist, für alle A aus N, und dieses N hier vorne ist immer noch fest, das bleibt die ganze Zeit da, für alle A aus N ist 2 mal A Quadrat ungleich N Quadrat. Das ist jetzt die sozusagen positiv formulierte Aussage mit einem für alle, sodass man sieht, dass es eine Aussage über alle natürlichen Zahlen ist. Wir beweisen das per Widerspruch. Angenommen, das Lemma sei falsch. Hinweis zum Stil, jedenfalls bei mir, ist überhaupt nicht einheitlich, aber ich habe mir angewöhnt, Wörter wie angenommen oder Annahme nur dann zu verwenden, wenn ich auf einen Widerspruch hinaus möchte. Ansonsten schreibe ich irgendwas mit Voraussetzungen oder so oder irgendwas ist gegeben. Wenn ich schreibe angenommen das oder Annahme, dann können Sie wetten, dass da am Horizont ein Widerspruch landet oder lauert oder wartet. Heißt auch, dass Sie mich darauf ansprechen dürfen, falls ich das nicht transparent genug mache. Ja.
Gilt das dann auch, dass wir das in den Unterhängen haben wollen?
Nein. Sie dürfen, aber Sie müssen nicht. Das ist jetzt nur ein Hinweis für Sie, damit Sie einordnen können, wie ich hier sprachlich wirke. Denn ich finde, dass man dadurch transparenter machen kann, wie man argumentiert, wenn man sprachliche Muster hat, die einigermaßen einheitlich sind. Da war keine Vorschrift. Überhaupt nicht. Sie können das anders machen. Und andere Leute machen es sowieso auch anders.
unsere neue Voraussetzung. Wir haben ja angenommen, das Lemma sei falsch, also arbeiten wir jetzt unter dieser Annahme. Dann heißt es also, dass diese Aussage, die hier steht, falsch ist. Hier steht, für alle A gilt irgendwas. Wenn das falsch ist, dann gibt es mindestens eine natürliche Zahl, für die das, was hier steht, nicht richtig ist. Das heißt, man hat da doch Gleichheit. Jetzt existiert also mindestens eine Zahl B aus N mit der Eigenschaft 2 mal B Quadrat gleich N.
Gerade zu sein heißt, man kann das N0 jetzt schreiben als zweimal irgendeine natürliche Zahl.
natürliche Zahl, nennen wir sie A.
Wenn Sie das schon auf andere Weise bewiesen haben, ja, aber sonst nicht. Also, das heißt, Sie können zum Beispiel, wenn Sie in der Übungsaufgabe sowas haben, sagen, ja, angenommen, das sei falsch, aber in der Vorlesung haben wir dieses und dieses Resultat und dann kommt das raus, Widerspruch, fertig, das geht. Ja, aber es muss immer deutlich sein, woher der Widerspruch kommt. Ja, ansonsten ist nämlich ein Fehler, der manchmal passiert, wirklich ein logischer Fehler, dass Leute mit einem Widerspruchsbeweis anfangen, und dann das, was sie zeigen wollen, benutzen, um den Widerspruch zu erzeugen. Aber das geht natürlich nicht. Das ist sicher falsch. Das wäre so ein Kreisverschluss. Noch andere Fragen? Okay, dann haben wir jetzt ganz viel Zeit, um vollständige Induktion zu besprechen. Das ist super, denn da macht das Üben ja auch Spaß. Thank you. Soll sie nicht leer sein, soll da irgendwas drin liegen.
Zweitens, für jede Zahl, die da drin liegt, soll auch die nachfolgende Zahl drin liegen.
Das sind die beiden Eigenschaften, die die Menge M hat. Das heißt, so eine Stückelung, wie wir das vorhin hatten in dem Beispiel, irgendwie 13 und 35 oder so, das geht nicht. Die Zahlen dazwischen müssten dann auch noch da sein und auch noch die Zahlen nach der 35. Man sieht also schon, dass es eine unendliche Teilmenge sein wird. Denn es gibt was und es gibt mit jedem Element immer die nachfolgende Zahl. Dann können wir charakterisieren, wie die Menge M aussieht. Die Menge M muss jetzt folgende Gestalt haben. Irgendwo geht die Menge los. Es gibt so ein kleinstes Element, das ich diesmal auch wirklich beschreiben kann mit dem einzigen Element da drin, das nicht Nachfolger von irgendwas ist. Und die Menge besteht dann aus diesem Element und allen nachfolgenden natürlichen Zahlen. Das kann man sich also so vorstellen, als würde man die natürlichen Zahlen nehmen, irgendwo reingreifen und dann alles, was davor liegt, abschneiden. Und das hintere Stückchen hat dann die Gestalt einer solchen Menge. In N, N0. Das heißt, das könnte 0 sein, das Element. Aber die Tatsache, dass wir da vorausgesetzt haben, dass mit jeder Zahl immer die Nachfolgerin drin liegen muss, führt jetzt dazu, dass man M so beschreiben kann. Man fängt bei N0 an und alle Zahlen, die größer gleich N0 sind, aus N0 liegen in der Menge. Okay, was hat das mit vollständiger Induktion zu tun? Na, es beschreibt die Menge von Zahlen, die man sich anguckt, wenn man dieses Beweisprinzip durchführt. Wenn ich eine Aussage beweise für irgendeinen Startwert M0 und wenn ich dann zeige, dass die Aussage immer dann, wenn sie für eine natürliche Zahl gilt, auch für die nachfolgende Zahl gilt, dann sieht die Menge der natürlichen Zahlen, für die die Aussage richtig ist, genauso aus wie ein solches M. Und deswegen gilt dann die Aussage für alle Zahlen ab diesem Startwert M0. Das heißt, hier drin versteckt sich tatsächlich das Beweisprinzip der vollständigen Induktion. Jetzt müssen wir es nur noch so hinschreiben, dass wir verstehen, dass es ein Beweisprinzip ist. Zunächst mal möchte ich noch kurz den Satz begründen. Wir machen das mal so, dass wir die Menge der anderen natürlichen Zahlen angucken, also die Menge der natürlichen Zahlen, die echt kleiner sind als N0. Und dann nehme ich die ganz normale natürliche Anordnung der natürlichen Zahlen, die wir kennen. Wenn ich jetzt sowas schreibe, wie kleiner und größer und so, dann meine ich genau das. Sei jetzt also A die Menge der natürlichen Zahlen, die kleiner sind als N0. Die könnte leer sein, nämlich dann, wenn M0 0 ist. Dann liegt es mal da. Jetzt möchte ich mir gerne anschauen, die Menge A vereinigt mit der Menge M. Was weiß ich denn über diese Menge? Na, in dem Spezialfall, okay, wie sieht die Menge A aus? Wir stellen uns das mal kurz bildlich vor. M0 könnte die Zahl 0 sein, das ist erlaubt, das ist die kleinste Möglichkeit, die es da gibt. Dann ist die Menge A leer und diese Vereinigung ist die Menge M. Okay, nicht besonders spannend. Nächste Möglichkeit, M0 könnte 1 sein. Dann ist das hier immer noch die leere Menge, denn es gibt keine natürliche Zahl, die echt kleiner als 1 ist. Das heißt, wir haben hier wieder einfach nur M stehen, wieder nicht besonders spannend. Erst bei M0 gleich 2 passiert was Interessantes. Deswegen nehme ich das als Beispiel dafür, was passiert sozusagen im allgemeinen Fall. Bei M0 gleich 2 passiert Folgendes. Die Menge A besteht aus der Zahl 1, denn 1 ist die einzige natürliche Zahl, die kleiner als 2 ist. M bleibt, wie es ist, aber wenn ich mir jetzt die Vereinigung angucke, dann kriege ich auf der einen Seite die Menge M, also die Menge, die hier bei 2 startet und dann aufwärts geht, 2, 3 und so weiter, alle natürlichen Zahlen ab 2, und durch die Vereinigung kommt die fehlende 1 noch mit dazu. Das heißt, in dieser Vereinigung hier liegt auf jeden Fall die Menge aller natürlichen Zahlen.
Und jetzt kommt der allgemeine Fall, falls M0
Denn dann ist ja 1 kleiner als M0 und deswegen landet die Zahl 1 hier oben in der Menge A. Ich glaube, jetzt ist es deutlich, das, was ich vorher erklärt habe. Okay, was haben wir? Wir haben eine neue Menge gebastelt. A vereinigt M. In dieser Menge liegt 1 und mit jeder Zahl ihre Nachfolgerin. Außerdem ist das Ganze eine Teilmenge von N oder möglicherweise von N0, nämlich dann, wenn 0 in M liegt. Jetzt können wir das Axiom Nummer 5 verwenden. Ich kann es ja mal ganz ordentlich machen. Die Menge M ohne 0, heißt, es könnte ja sein, dass 0 drin liegt, ist eine Teilmenge von N. Also können wir auf die Menge A vereinigt M, möglicherweise noch ohne 0, das Peano-Axiom Nummer 5 anwenden. Wir haben nämlich jetzt eine Teilmenge von N gefunden. Das hier ist eine Teilmenge von N, wo 1 drin liegt. Haben wir da oben stehen. Wir haben hier nur die 0 rausgeworfen, für den Fall, dass sie da zufällig rumlaufen sollte. Mit der 1 ist nichts passiert, die ist immer noch da. Es liegt immer noch mit jeder Zahl die Nachfolgerin drin. Das heißt, es ist eine Teilmenge von N, auf die wir das Induktionsaxiom anwenden können. Axiom Nummer 5. Und das sagt uns, dass diese Menge, die hier steht, die Menge aller natürlichen Zahlen sein muss.
Element ist folgt, dass die Sachen aus A nicht drin liegen können.
Gesetz muss man einmal begründen. Das ist also nicht offensichtlich, aber stimmt. Okay, was ist jetzt M insgesamt? Wir gucken nochmal, was wir uns überlegt haben. M ist jetzt insgesamt N0 ohne, jetzt muss ich das einmal richtig, mich einmal konzentrieren. Jetzt ist M N0 ohne A vereinigt mit 0. Das hängt jetzt also davon ab, wenn 0 in M drin ist. Genau. Wir haben uns ja klar gemacht, dass 0 nie in A drin liegen kann. Aber es könnte sein, also wenn M jetzt zum Beispiel erst bei 2 anfängt, dann würde man die 0 hier nicht mit erwischen, die liegt ja nicht in A, aber man müsste sie mit wegschneiden aus N0. Das heißt, wir müssen hier die 0 mit dazu nehmen. Wir werfen alles raus, was in A liegt, wir werfen die 0 raus. Und falls A die leere Menge ist, dann werfen wir einfach nur die Zahl 0 raus. Das heißt, M ist das. Moment, ich muss den Spezialfall. Das sind ja nur Nerven.
Nach der Vorlesung, dass ich das mit der Null beim nächsten Mal anders rede. Das hat mich jetzt echt genervt. Schreiben wir jetzt das Prinzip, was sich da versteckt,
wirklich als Beweisprinzip auf. Damit legen wir dann gleichzeitig eine gewisse Notation fest und auch eine Reihenfolge, wie wir das aufschreiben.
Thank you.
wir für Aussagen über natürliche Zahlen. Dabei ist egal, ob wir bei 0 oder 1 oder irgendwo später starten. Aber wenn ich jetzt natürliche Zahlen spreche, dann meine ich, dass beides möglich ist. Man kann bei 0 oder bei 1 anfangen. Und da steht ja normalerweise sowas wie für alle n aus n gilt oder für alle natürlichen Zahlen ab 3 oder ab 10 oder so gilt irgendwas. Und jetzt das Beweisprinzip. Das, dass man in zwei Schritten vorgeht und diese zwei Schritte entsprechen den zwei Eigenschaften, die hier bei dieser Menge stehen. Die eine Eigenschaft ist, dass die Menge nicht leer ist, das heißt, man muss schon mal eine Zahl finden, für die die Aussage stimmt. Und die zweite Eigenschaft ist, dass mit jeder Zahl die Nachfolge drin liegt, das heißt, man muss sich klar machen, dass immer dann, wenn die Aussage für eine Zahl stimmt, sie auch für die nachfolgende Zahl stimmt. So kommt man von diesen Beweisschritten zu der Menge M und wieder zurück. Wir zeichnen also typischerweise, dass entweder Induktionsanfang oder Induktionsverankerung hier für diesen ersten Schritt. Wenn die Aussage für eine Zahl stimmt, dann auch für die nachfolgende Zahl. Das heißt, dann sind die Voraussetzungen von Satz 1,23 erfüllt und wir sehen dann, dass die Menge aller natürlichen Zahlen ab M0 ist. Das heißt, die Aussage, die wir zu zeigen hatten, stimmt wirklich für alle Zahlen ab der Startzahl M0. Ist M0 die erste Zahl, für die wir die Aussage zeigen? Mit diesen beiden Schritten, die wir gemacht haben, also sozusagen Induktionsanfang plus Induktionsschlussfolgerung, dass die Menge n aller natürlichen Zahlen n, für die die Aussage wahr ist, genau eine solche Menge ist. So ergibt sich N erfüllt die Voraussetzung von Satz. Das war das 1,23. Und dann.
Aussage. Für alle n größer gleich m0. Denn das sind ja genau die Zahlen, die laut Satz in der Menge m. Jetzt gibt es davon Variationen. Erstens kann man die Sachen natürlich irgendwie anders nennen. Aber man kann auch, also es gibt Leute, die gehen von k zu k plus 1. Es gibt auch Leute, die gehen von k minus 1 zu k oder so. Manche dieser Varianten sind komplett äquivalent dazu. Manche sind ein bisschen spezieller. Im Zweifel bitte nachfragen. Die Varianten, dass man nicht bei 0 oder 1 anfängt, haben wir jetzt sozusagen schon mit hier reingefasst. Und ich denke, das Einfachste ist, wenn ich an einem Beispiel mal ganz konkret zeige, wie das aussieht. Für die, die es nicht sowieso schon kennen. Ich habe ja vorhin gesehen, viele von Ihnen kennen das schon. Trotzdem ist es nicht schlecht, ein Beispiel in diesem Kontext zu sehen, damit wir sehen, wie ich das mache. Wie sieht es bei mir aus? Was ist meine Notation? Wie ausführlich muss es sein? Das ist Beispiel 1,24 mit einer Aussage, bei der ich wette, dass Sie die alle kennen, weil die so bekannt ist. Unsere Aussage ist, es gilt für alle n aus n, dass die Summe über alle natürlichen Zahlen von 1 bis n sich schreiben lässt als n mal in Klammern n plus 1 halb, die berühmte Formel von Gauss. Und das ist der Klassiker. Das ist so eine ganz typische Aussage, wo einfach steht, hier ist eine Rechenregel für alle natürlichen Zahlen. Und wenn man sowas beweisen will, dann ist vollständige Induktion häufig das Erste, was einem einfällt. Gut, jetzt testen wir mal. Wie sieht das Beweisprinzip aus? Wir geben es eine Aussage über natürliche Zahlen, zum Beispiel ab 0 über 1. Hier startet die Aussage, die steht für alle n aus n, das heißt, wir fangen bei 1 an. Und das passt auch, denn man summiert hier von 1 bis n, das heißt, der ergibt auch alles Sinn. Das heißt, dass wir Induktionsanfragen jetzt mit welcher Zahl beginnen würden? Welche Zahl ist jetzt die erste, für die wir was nachprüfen? Da hinten? Die 1. Genau. Unser Induktionsanfrage ist bei n gleich 1. Wir haben da eine Gleichung stehen, linke Seite, rechte Seite. Wir setzen jetzt einfach einmal hier 1 ein, einmal da und gucken, was passiert. Die Summe i gleich 1 bis 1 über i ist einfach nur die Zahl 1. Das war die linke Seite. Jetzt kommt die rechte Seite. Wenn ich da für n 1 einsetze, dann steht da 1 mal 1 plus 1 geteilt durch 2. Das sind 2, 1 mal 2 sind 2, geteilt durch 2 ist auch 1. Und jetzt kommt noch so ein Satz, also stimmt die Behauptung für n gleich 1. Gerne noch auf einen Standardfehler hinweisen, der oft gemacht wird und der uns dann immer alle sehr ärgert. Der passiert oft beim Induktionsanfang. Denn der Induktionsanfang ist ja bei diesen Rechenregeln dann so, dass man was einsetzt und guckt, ob es stimmt. Und gerade bei Leuten, die frisch aus der Schule kommen, passiert das dann gerne, dass die einfach einsetzen, das gleichsetzen, umformen, solange bis was Richtiges dasteht und sagen, das ist jetzt meine Begründung. Nein,
Sie dürfen auf der einen Seite anfangen und umformen und auf der anderen Seite anfangen und umformen und dann kommt dasselbe raus, dann dürfen Sie sagen, passt, so wie ich das hier gemacht habe. Sie dürfen nicht mit dem, was Sie eigentlich zeigen wollen, anfangen und dann anfangen umzuformen. Das ist einfach logisch mit den Ordnungen, denn Sie müssten dann in jedem Schritt begründen, warum alle Schritte, die Sie machen, auch rückwärts durchführbar sind und das alles noch ordentlich aufschreiben und da verlieren Sie so viele Punkte am Anfang. Machen Sie das nicht. Wenn Sie das können, das ist super, aber die Fehler, die dadurch am Anfang gemacht werden, sind so zahlreich und so groß, dass ich einfach davon abrate, es so zu machen. Machen Sie es lieber erstmal anders, dann können Sie später immer noch üben, diese Variante aus der Schule richtig mathematisch sauber aufzuschreiben. Das ist völlig okay. Aber einfach nur Warnhinweis an der Stelle, da passiert es sehr vielen Leuten und sie verlieren da Punkte, ist nicht nötig.
Jetzt kommt noch die Induktionsschlussfolgerung für unser Beispiel. Und da ist wichtig, dass wir sauber formulieren. Das ist nämlich ein weiterer Fallstrick. Die Leute schreiben jetzt gern sowas wie, sei die Aussage für alle natürlichen Zahlen k richtig. Das ist Käse, das vorauszusetzen. Das ist das, was wir zeigen wollen. Das heißt, was Sie hier voraussetzen wollen, ist, sei k eine natürliche Zahl, für die die Aussage stimmt. Denn so ist es ja hier formuliert. Wenn die Aussage für eine Zahl k stimmt, dann auch für die nächste. Das heißt, Sie nehmen sich eine her, für die es stimmt, und versuchen dann, es für die nächste zu zeigen.
Hinten steht k plus 2 statt k plus 1. Das heißt, es ist wirklich die Formel, die wir zeigen wollten,
mit K plus 1 an der Stelle von K. Und durch rückwärts ausrechnen sehen Sie, dass diese Gleichung stimmt. Ja?
Ich habe zwei Fragen. Die fünf Voraussetzungen
sind jetzt in der Induktion. Nein, die Induktionsvoraussetzung ist das, was ich hier oben hingeschrieben habe. Also dieses Ding hier, was bei Sei anfängt. Wenn ich Sachen aufschreibe, markiere ich das häufig mit Induktionsvoraussetzungen, damit ich hier einfach einen Pfeil machen kann, das hinschreiben kann. Was wir jetzt auch machen könnten, Moment, das ist gut, dass Sie gefragt haben. Es geht nämlich auch mit sowas wie Farbe. Man kann auch sagen, man nimmt diesen Satz, diese Voraussetzung, markiert die irgendwie farbig und macht dann sowas. Das geht auch. Hier in der Vorlesung können wir gucken, was wir besser finden. Ich schreibe häufig sowas dran wie Induktionsvoraussetzung, damit man auch sieht, es ist eine Voraussetzung, die wir dann schreiben. Zweite Frage. K plus 1 Erweiterung mit 2. Oben mal 2, unten durch 2. Okay? Was noch? Da war noch eine Frage. War bei mir früher auch so und das hat da manche Leute verwirrt. Jetzt habe ich gedacht, ich probiere es mal anders. Sie dürfen beides machen. Sie dürfen die Induktionsvoraussetzung gerne getrennt hinschreiben. In meinem Kopf ist es auch so. In meinem Kopf sind es 3 Schritte. Aber ich probiere immer mal was anderes aus, wenn ich merke, dass Studis mit einer Variante Probleme haben. Beides ist okay. Was noch? Okay, dann frage ich jetzt nochmal zum Abschluss, wer ist denn nachher beim Workshop dabei? Einige, das ist sehr schön. Dann sehen wir uns nachher wieder hier in alter Frische. Bis dann.